Ja, heute ist alles möglich. Ich wurde schon ein bisschen vorgestellt von Gabriel, ja, sein Gebetsbuddy. Gabriel ist so ein cooler Typ und es war richtig schön mit ihm, so von ihm zu lernen, wo ich mich bekehrt habe. Er hat mir ganz viel über Jesus erzählt, er hat mich mit reingenommen. Wir haben direkt, waren wir auf der Straße und haben Leuten von Jesus erzählt und ich war einen Monat frisch bekehrt und es ist richtig viel einfach, wo du mich gesegnet hast. Danke dafür. Ja, hier sitzt meine wunderbare Ehefrau, Mia. Genau. Und heute geht es ja um Gebet. Und das ist auch so eine Sache, für Mia habe ich auch gebetet. Ja? Und da waren wir noch nicht verheiratet, da waren wir auch noch nicht zusammen, aber ich habe für sie gebetet. Und jetzt ist es meine Frau, danke Jesus. Richtig gut. Das Thema ist ja Pray About It. Und dieses Pray About It finde ich cool, weil es heißt so, bet mal drüber oder ja, so ungefähr, betet darüber. Und es ist so gut, wenn wir einfach mal drüber beten. Wir können für so vieles beten, wo ich 16 war, habe ich mich bekehrt und ich dachte jetzt als Christ, da muss ich mal einfach, da will ich irgendwie anders aussehen, wie ich vorher aussah. Lass ich mir einen Bart wachsen. Habe ich für einen Bart gebetet. Und ich habe für ganz viele Sachen gebetet, aber es hat meinen Glauben so gestärkt. Weil da war was. Man hat eigentlich immer Gebetsanliegen. Warum dafür nicht beten? Ja, immer gibt es irgendwas. Beten ist wie so unser Atem als Christen. Es ist wie so der Atemzug, dass wir leben und weiterleben als Christen. Und wenn wir aufhören zu beten, hören wir auch auf zu atmen. Wir können nicht mit Jesus leben, wir können keine Christen sein, wenn wir nicht beten. Das gehört einfach dazu. Ich finde es immer schwierig, über so eine Sache zu sprechen, über das Thema Gebet. Weil das müssten 100 Predigten sein. Ich kann mich da immer nicht entscheiden. Da braucht man immer irgendwie Gottes Reden. Wohin willst du führen? Weil da kann man ja so viel erzählen. Aber ich möchte euch sagen, wenn ich so über Gebet nachdenke, was mir als erstes einfällt. Ich habe da mal so ein bisschen Brainstorming gemacht, habe ein paar Begriffe draufgeschrieben. Das ist einmal Beziehung mit Jesus, dass wir auf Gott schauen, dass wir neue Kraft bekommen, dass der Himmel sich öffnet, dass wir still werden, Gottes Stimme hören, dass wir herrschen im Gebet. Gebet ist nicht einfach nur so, dass wir ein paar Wünsche äußern, sondern im Gebet tun wir auch herrschen in der geistlichen Welt, weil wir haben es mit geistlichen Mächten zu tun. Wir kämpfen gegen den Teufel und deswegen brauchen wir dieses Gebet und wir sprechen den Namen Jesus aus und wir reißen Bollwerke ein, wir reißen Mauern ein vom Feind, die er gebaut hat und ob er die über Jahre gebaut hat oder über Jahrhunderte, wir können die einreißen, den Namen Jesus, weil er hat die Kraft, er hat den Sieg und wir haben den Sieg, wenn wir mit seinem Namen beten. Ja, Psalme, auch was ganz Schönes. Das sind ganz, ganz viele Gebete. Alles voller Gebete und man sieht so dieses Herz von diesen Menschen. Das ist so schön, wenn man so die Psalme liest und man sieht so, in welcher Not manchmal auch die Menschen waren, aber sie haben immer so zu Gott geschrien, so diese Herzenshaltung dabei. Das berührt mich auch jedes Mal. Und so macht's mir, also so hat es mir schwer gemacht, da was rauszufinden oder so hat es mir schwer gemacht, darüber zu reden. Ja. Mal eine Frage an uns alle. Wer von euch hat schon mal gebetet? Ja, das sind alle oder fast alle. Und wer betet mehrmals die Woche? Das sieht immer noch gut aus. Wer betet jeden Tag? Okay. Und wer betet mehrmals am Tag? Ja, okay, jetzt werden wir ehrlich. Und wer betet immer? Ah, da gibt es ein paar. Ja, okay, sehr gut. In der Bibel heißt es, in 1. Thessalonischer Brief, Kapitel 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Ja, betet ohne Unterlass. Das heißt so viel für mich wie, hör nicht auf zu beten. Hör nicht auf zu beten. Wenn du anfängst zu beten, dann hör auch nicht wieder auf zu beten. So, also es gibt kein Ende. Bete ohne Unterlass. Und dann noch im 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 8. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. An jedem Ort sollen wir beten, dann wahrscheinlich auch zu jeder Zeit. Ja? Und das sind die Ansprüche, oder das ist das, was die Bibel uns lehrt über beständiges Beten. Ja? Dass wir jede Zeit beten sollen, dass wir unsere heiligen Hände heben sollen. Und da frage ich mich, sind wir so beständig? Also manche schon, und das ist sehr gut. Und da will ich euch bekräftigen, macht weiter so. Aber ich selber, ich vergesse es manchmal zu beten. Ich komme in den Alltag, in Stress, Arbeit und habe dann ganz andere Dinge im Kopf und kann nicht immer beten. Aber ich möchte so in diese Herzenshaltung reinkommen und auch in diesen Fokus, mein Leben zu leben im Gebet heraus. Wer von euch betet schon lange für eine bestimmte Sache? Oder mehrere Sachen, können es auch sein. Sehr gut, da gibt es ein paar Fleißige. Ja, und ich möchte euch ermutigen, für die Sache wirklich weiterzubeten, dran zu bleiben, weil Gott hört das. Und vielleicht, wenn du jetzt noch nicht siehst, es wird kommen, wenn du weiter betest. Ja? Weil diese Gebete haben echt Kraft und manchmal sind das die Gebete, die uns am meisten entmutigen, weil wir noch nichts sehen, weil wir jeden Tag uns daran erinnern müssen, ach, ich muss noch für die Sache beten, ach, da ist ja das noch, das muss ich ja jetzt wieder vor Gott bringen. Und irgendwann wird es dann vielleicht auch anstrengend, weil wir in diese Gebetsmühle reingehen, immer wieder, aber das soll ja eigentlich eher immer dieses Herz sein, ja, ich möchte für die Dinge beten, weil ich weiß, Gott kann es verändern. Weil ich weiß, Jesus sieht das und Jesus möchte neues Leben schenken. Jesus möchte da was reinsprechen und seine Wunder wirken. Und Gebet braucht manchmal Zeit. Es ist einfach so. Manchmal braucht es Zeit, weil wir das erobern und einnehmen müssen. Das ist dieser Kampf, den wir führen. Wir reißen diese Mauern ein und beten dafür, dass diese Festungen zerstört werden, oder weil Gott unser Herz vorbereiten möchte. Weil Gott unser Herz vorbereiten möchte, dass wir lernen zu warten, dass wir lernen dran zu bleiben, an ihn festzuhalten. Nicht einfach nur, wir beten, dann passiert's. Dann ist es ja wirklich wie so ein automatisch, steckst eine Münze rein und es kommt raus. Und dann hast du es. Dann konsumieren wir nur. Aber das ist ja nicht wirklich diese Beziehung, die Gott haben möchte und die wir pflegen sollen. Ich habe oft so den Moment, wo ich über eine Person rede oder wo ich mit einer Person über was rede und so und dann stelle mir fest, da hilft nur Beten. Und vielleicht kennst du es auch, du probierst Sachen und hast schon so viel probiert und hast alles gegeben, was du tun konntest, aber du merkst, man kann eigentlich nur beten, mehr geht da nicht, mehr kann man da nicht tun. Und es geht nicht so, das, was wir alles probiert haben, was wir alles tun können, sondern es geht nur in der Kraft des Heiligen Geistes und in der Stärke des Heiligen Geistes. Und die Herzen verändern sich nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Die Herzen verändern sich nur, wenn der Heilige Geist wirkt und da kann er Person verändern. Ja, und die Umstände können wir auch nicht ändern, die Politik können wir nicht ändern, aber mit Gebet können wir das ändern, in der Kraft des Heiligen Geistes. Nur durch die Fülle des Heiligen Geistes und Gebet. Wenn ich überlege, was meine stärksten Gebetserfahrungen waren, waren das die Erfahrungen, wo ich lange dafür bete. Weil wie glücklich ist man dann, wenn man Monate, Jahre für eine Sache betet und dann auf einmal passiert's. Dann auf einmal siehst du, boah, dafür bete ich doch die ganze Zeit. Das macht einen so glücklich und da merkt man, es lohnt sich. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Es lohnt sich, auf den Knien hin und her zu rutschen und zu schreien zu Gott, ja, komm, rette ihn, ich möchte, dass du in sein Herz kommst, Jesus, lass ihn nicht verloren, lass ihn nicht in den Stich, ich weiß, du kannst retten. Und immer wieder, und man sieht, er macht das Gegenteil. Immer wieder, und man sieht, er macht das Gegenteil, aber irgendwann kannst du mir von Jesus erzählen. Irgendwann kommt die Person zu einem, oder ob es eine Situation ist, bei mir sind es meist Personen, für die ich bete und das kostet mich viel Kraft manchmal, weil das manchmal auch einen traurig macht, wenn man sieht, das ist das Gegenteil dann, aber Gott wirkt, ja, und es ermutigt mich einfach dran zu bleiben. Ja, und das ist das Gebet, was am meisten Beständigkeit braucht, aber halt auch am meisten Kraft hat. Und das hat auch mein Herz am meisten verändert, solche Situationen. Und da muss ich ehrlich sagen, dass manchmal durch den Alltag, durch Gewohnheiten, durch Beschäftigung, durch die ganzen Dinge, dass ich das vergessen habe, einfach für die Person zu beten. Dass ich vergessen habe, die Leute, die mich so, wo ich so auf dem Herzen habe, dass sie Jesus erleben, weil das so wichtig ist. Weil sie brauchen unbedingt Gott, so wie sie jetzt leben, kann es nicht weitergehen. Aber irgendwie vergesse ich das dann. Meine Familie, die mir so am Herzen liegt, die ich liebe, wo ich aber sehe, da gibt es, also sie leben nicht mit Gott, wo ich dann trotzdem vergesse, dafür zu beten, einzutreten, in den Riss zu treten und das vor Gott zu bringen. Also es ist meine Aufgabe als königlicher Priester. Und wichtige Dinge, die ich im Gebet bewegt habe, wurde irgendwann so ein bisschen zu einer Last. Ah, jetzt muss ich wieder dafür beten. Und dann hatte ich keine Zeit mehr, vielleicht auch keine Lust mehr, keine Energie mehr, weil mich das so viel Kraft gekostet hat, immer wieder für die Sache Gott hinzugeben. Und man hat ja dann vielleicht eh nichts gesehen. Aber ich sehe eine Generation von Betern. Als ich die Predigt vorbereitet habe, ich sehe so eine Generation von Betern und die kniet vor Gott nieder. Und sie betet zu Gott in so vielen verschiedenen Dingen. Ich habe so viel so Gebet gehört und da kam so viel Gebet zu Gott. Und das hat mich so ermutigt. Und so soll es nicht sein, dass wir aufhören. So soll es nicht sein, dass wir ermutigt sind, dass wir keine Kraft mehr haben, sondern es ist wichtig, wohin wir schauen. Schauen wir auf das, was wir gerade sehen, oder schauen wir auf Jesus, den Anfänger und Veränder unseres Glaubens, der schon den Sieg hat für dich. Das Entscheidende ist, wenn wir beten, unser Herz. Es ist unser Herz, unsere Haltung, wie wir vor Gott kommen. Es gibt in der Bibel eine Frau und die, finde ich, ist wirklich ein Vorbild in dieser Haltung. Die Frau heißt Hannah. Die Geschichte ist, es war einmal ein Mann, der hieß Elkanah. Der hatte zwei Frauen, Hannah und Peninnah. Wer findet, Peninnah ist ein cooler Name? Der meldet sich mal. So. Okay, ein paar gibt's. Also ich hoffe, hier gibt es keine Peninnah, dann war nur ein Spaß. Ja. Ich meine das nicht ernst. Genau. Und das Blöde ist, diese Peninnah hat immer wieder Hannah geärgert. Warum hat sie Hannah geärgert? Hannah konnte keine Kinder bekommen. Ja? Gott hat ihr Mutterleib verschlossen, heißt es in der Bibel. Und diese Peninnah hatte viele Kinder und da hat die immer wieder das der Hannah unter die Nase gerieben und unter das Ohr und überall und hat gesagt, du hast keine Kinder, guck mal meine Kinder an. Und hat sich drüber lustig gemacht und das kann man sich gar nicht so richtig hineinversetzen, weil damals war es bestimmt nochmal ganz anders, da gab es nicht so viele Möglichkeiten wie jetzt. Eine Frau damals, also wenn du da keine Mutter werden konntest, ist es bestimmt richtig hart gewesen. Das kann ich jetzt im Kontext, also hier im geschichtlichen Kontext, gar nicht so richtig nachvollziehen. Aber es war bestimmt schon richtig hart gewesen. Und die Hannah hat sich das aber so sehr gewünscht. Und die hat lange dafür gebetet, immer wieder. Aber Gott hat ihr keine Kinder geschenkt. Und Peninnah hat immer wieder angefangen. Und immer jedes Jahr sind die in den Tempel gegangen, haben Gott geopfert. Und jedes Jahr, wo die dort hingegangen sind, hat sie wieder angefangen und hat sie geärgert. Irgendwann ist Hannah dann richtig traurig geworden und schon wie so depressiv, dass sie nichts mehr gegessen hat, dass sie traurig war, geweint hat. Und das ging Jahr für Jahr so. So heißt es in der Bibel. Jahr für Jahr ging es so. Und eines Tages im 1. Samuel, Kapitel 1, Vers 10 bis 18. Da ging Hannah in den Tempel. Sie aber betrübt, wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn den Herrn geben, solange er lebt. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Hannah aber redete in ihren Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sprach zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Hannah aber antwortete und sprach, nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Belials, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. Da antwortete ihr Eli und sprach, geh hin in Frieden, der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Und das Coole ist, Hannah hat ihr Herz vor Gott ausgekippt. Ihr ganzen Kummer, ihre ganze Traurigkeit, ihr ganze Leid, was sie schon seit Jahren mit sich trägt, ihren Wunsch, der nicht in Erfüllung ging, ihr Gebet, der nicht in Erfüllung ging, hat sie einfach vor Gott seine Füße gelegt und ausgeschüttet. Den ganzen Kummer. Und wenn wir nicht in Verbitterung kommen wollen, wenn wir nicht in Hoffnungslosigkeit kommen wollen, wenn wir nicht in diese Traurigkeit wie Hannah kommen wollen, brauchen wir das. Wir brauchen das, dass wir immer wieder Gott unser Herz ausschütten und auskippen und alles Gott sagen. Und da kann man ruhig mal rummotzen. Und da kann man ruhig mal rumheulen. Das mache ich oft. Aber das tut mir gut. Und es gibt mir wieder neue Kraft. Das ist so wichtig. Und wenn wir nicht vor Gott echt werden können, können wir auch keine Intimität mit ihm haben. Wenn wir nicht mal unser Herz wirklich vor ihm bringen können und wirklich echt werden können und ehrlich werden können, dann können wir keine intime Beziehung mit ihm genießen. Und das wäre ja schrecklich. Das wäre wirklich schlimm, weil das ist das, wonach sich Jesus sehnt. Er will diese Intimität mit dir. Er möchte seine Liebe dir so sehr schenken. Aber wenn wir dann eine Maske vor Gott aufhaben, eine religiöse Maske, wo wir sagen dann, ja, so, alles gut, oder ich diene Gott und muss immer irgendwie gerecht sein vor Gott oder so, das ist nicht gut und das ist nicht von Jesus. Und dann hat sie noch ein Gelübde vor Gott gebracht, so, dass sie Gott was versprochen hat. In Kapitel 3, Vers 1 bis 10, der Priester Eli, der hat auch gesagt dann zu Hannah, dass so geschehen wird. Und sie hat dann auch ein Kind bekommen. Und er wurde entstillt und ging direkt in den Tempel, weil sie gesagt hat, dass er Gott dienen wird. In Kapitel 3, Vers 1 bis 10, und der Knabe Samuel, so heißt er. Weil Samuel bedeutet von Gott erbeten und ihm geweiht. Das ist ein schöner Name. Gibt es den Samuel unter uns? Ja, sehr gut. Du bist von Gott erbeten, ja, und Gott geweiht. Und der Knabe Samuel diente dem Herrn vor Eli. Zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten. Es brach sich keine Offenbarung Bahn. Und es geschah eines Tages, dass Eli an seinem Schlafplatz lag. Seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Aber die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief den Samuel. Er aber antwortete, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen. Leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Da rief der Herr wiederum, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen. Mein Sohn, leg dich wieder schlafen. Samuel aber kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht geoffenbart. Da rief der Herr den Samuel wieder zum dritten Mal und er stand auf und ging zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da erkannte Eli und sprach, Da erkannte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin und leg dich schlafen, und wenn er dich rufen wird, so sprich, rede her, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinem Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, dein Knecht hört. Das ist eine richtig coole Stelle. Gott hat mehrmals gerufen. Und ich will dir auch sagen, Gott ruft dich. Gott ruft dich heute Abend und hör auf deine Stimme. Ja. Samuel war echt cool unterwegs. Der war sein ganzes Leben in der Gegenwart Gottes ausgesetzt. Er hat da geschlafen, wo die Bundeslade Gottes war. Und die Bundeslade Gottes heißt seine Gegenwart. Die durfte man nicht einfach so anfassen, das geht nicht, weil da die Gegenwart so stark ist, dass man da sterben kann. Und er hat in dem Tempel geschlafen, da wo die Gegenwart Gottes ist, er hat bei der Bundeslade geschlafen, wo die Gegenwart Gottes ist. Also er war immer schon irgendwie in dieser Gegenwart, aber seine Stimme kannte er noch nicht. Er wurde später mal ein Prophet, er hat immer wieder seine Stimme weitergegeben, aber zu diesem Zeitpunkt kannte er seine Stimme noch nicht. Und was ich auch interessant finde, im Vers 1, zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten, es brach sich keine Offenbarung Bahn. Und vielleicht kennst du das von deinem Leben, ich kenne das gut von meinem Leben. Bei mir ist auch manchmal das Wort vom Herrn selten und da bricht sich keine Offenbarung Bahn. Ja, wo einfach mal nichts da ist und da ist es auch gut, dass da mal nichts da ist, weil dann rufen wir weiter zu Gott und fragen weiter nach seiner Stimme, fragen weiter nach seinem Willen, was er für uns möchte und dass wir einfach dranbleiben. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du wie Samuel in der Kirche gelebt hast, dass du auch in christlicher Gemeinschaft hast, vielleicht hast du auch so einen geistlichen Vater wie Eli, aber Gottes Stimme hast du noch nie gehört. Aber Gott ruft dich heute Abend, ja, und seine Stimme neu zu hören, neu zu erleben, neu zu entdecken. Seine Stimme ist voller Gnade, seine Stimme ist voller Heilung, voller Leben, voller Wahrheit, voller Liebe. Und diese Stimme dürfen wir erleben, diese Stimme dürfen wir hören. Ja. Es ist so wichtig, ihn zu hören. Wir brauchen sowas von offenen Ohren und Gott ruft öfters, ja, er ruft dich nicht nur einmal, viermal hat er gerufen, immer wieder Samuel, 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 immer wieder. Aber Gott ruft dich, aber lasst uns bereit sein, lasst uns bereit sein und sagen, ja, ich höre. Wenn wir seine Stimme nicht hören für unser Leben, wenn wir Gottes Stimme nicht hören für unser Leben, dann leben wir nicht für ihn. Ja, es ist so wichtig, dass wir auch Gottes Stimme hören. Zuerst ist Gottes Wort seine Stimme und daran sollten wir uns halten. Ja, aber da gibt es noch mehr. Ja, da gibt es noch mehr. Wir dürfen auch offene Ohren haben und seine Stimme auch hören, wie er zu uns spricht. Yes. Wir reden jetzt über Gebet und Gebet ist ja echt.
Das habe ich online zu Wir reden jetzt über Getränk gefunden. Guck mal.
Das, ja. Gebet ist ja wirklich Kraft. Aber woher kommt die Kraft eigentlich? Ja. Und wir haben es eigentlich überall, in jeder Kirche hängt sowas. Die Kraft des Gebetes ist der gekreuzigte Christus. Da hängt er. Der gekreuzigte Christus. Und so können wir Gottes Kraft wirklich in Aktion erleben. Wer von euch bezeichnet sich als Christ? darf sich mal melden. Ja. Und wer denkt, so zu leben wie ein Christ? Okay, das sind jetzt ganz wenige. Und ich habe mir das irgendwie schon gedacht, dass die Resonanz so da ist, aber wieso gibt es da so einen Unterschied? Wir wollen Christen sein, wir sind Christen, das streite ich nicht ab, aber irgendwie erleben wir in unserem Leben oder entdecken Dinge, die sind nicht so, wo wir sagen, okay, so lebt ein Christ. Friedrich Nietzsche hat mal ein Zitat rausgehauen. Ich liebe das Zitat, weil da steckt viel drin, aber es ist ein böses Zitat. Die Christen müssten erlöster aussehen, wenn ich an ihre Erlöser glauben sollte. Ja, und warum eigentlich? Wir haben doch Jesus, wir haben doch Kraft, wir haben doch Liebe, wir haben Heilung, wir haben einen Gott, der neu macht, wir haben Gott, der das All gemacht hat, der die Sterne gemacht hat, der dich gemacht hat. Und diesen Gott, der von den Toten auferstanden ist, haben wir in unserem Leben, aber trotzdem sehen das die Leute gar nicht so richtig. Aber wenn wir echte Freiheit erleben wollen, brauchen wir auch, dass wir Gebet in Power erleben. Und dann brauchen wir diese Kraft. Dann brauchen wir diesen gekreuzigten Christus, dass wir sehen und erleben, was es bedeutet für uns, für unser Leben. Und das ist wirklich nur Jesus, der Gekreuzigte, nichts anderes. Aber es braucht unsere Reaktion dafür. Ja? Es bringt nichts, wenn wir wissen, Jesus ist gestorben. Es braucht unsere Reaktion, was machen wir damit, dass Jesus für mich gestorben ist. In der Bibel heißt es so schön, wir sind mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist ganz wichtig, dass wir unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Pläne, unser eigenes Leben kreuzigen. Unsere Sünde, unser alter Mensch kommt mit ans Kreuz. Und damit tun wir uns manchmal echt schwer, mit diesen, wir sind mit Christus gekreuzigt. Aber nur so können wir auch in stürmischen Zeiten überleben. Wenn du in der Schule vielleicht ausgelacht wirst, mir ist es so passiert, ich wurde in der Schule ausgelacht für meinen Glauben. Ich habe von Gabriel, von Jesus gehört bekommen, fand das richtig cool, habe mich dann auch bekehrt und habe den Leuten von Jesus erzählt. Ich war auf einmal ausgeschlossen in Gruppenarbeiten, die Leute haben komische Lieder über mich gesungen, Jesus, oh, du bist so wunderbar, wenn ich angefangen habe, über Jesus zu reden und so. Und da kam ganz viel, aber das hat mich echt gestärkt. Ich glaube auch, weil ich das auch annehmen konnte für mich, dass Jesus für mich gestorben ist und dass auch mein Leben mit ihm gekreuzigt ist, weil ich wusste, mein Leben gehört Gott, nicht mehr mir. Ja, wir werden dann beten für verfolgte Christen, ne? Und das ist auch für die Menschen so wichtig und auch für uns, dass wir mit Christus gekreuzigt sind, weil das hält uns nur in stürmischen Zeiten auf. Wenn man eine Waffe vors Gesicht gehalten bekommt und man sagt, glaubst du an Gott? Der hält eine Waffe und glaubst du an Gott? Und du weißt, wenn ich jetzt ja sage, dann drückt er ab. Was sagt man dann? Ja, ja. Warum nicht, ja? Also ich würde noch provokant fragen, weißt du, ich weiß, wo ich hinkomme, weißt du, wo du hinkommst? Ja, ich bin safe. Ja. Jesus hat alles gegeben. Er hat alles gegeben. Er hat seine Beziehung zu Gott gegeben, seine innige Beziehung. Er war eins mit Gott und er war selber Gott. Er kam als Gott auf die Erde, wurde Knecht, in Knechtgestalt und hat die Dinge durchgemacht, Hunger, Gefühl, hat lange gefastet und so, das ist kein schönes Gefühl. Und hatte auch Anfechtungen und so weiter, hat so viel durchgemacht. Und er hat seine Beziehung, die er hatte, hingegeben, diese innige Beziehung mit Gott. Er hat sein Leben hingegeben, er hat gelitten und er hat den Kelch getragen, diesen Zornkelch Gottes. Ja? Und dieser Kelch, Jesus hat ja gesagt, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus war auch dabei. Er hat gesagt, nicht mein Wille, sondern Gottes Wille. Weil dieser Kelch war gefüllt von Zorn Gottes. Alle Fehler, alle Sünde, die wir gemacht haben, der ganze Zorn, den Gott hatte über die Menschheit, weil wir uns getrennt haben von Gott, weil wir uns geschieden haben von Gott, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht mehr, weil wir gesagt haben, wir wollen unser eigenes Leben leben, weil wir gesagt haben, wir wissen selber, was für uns gut und schlecht ist. Das ist alles, dieser ganze Kelch hat Jesus getragen. Und er hat es so geschwitzt, da kam Blut mit, weil dieser Kelch so schwer war. Wir können es nicht vorstellen, was das für ein Kelch war. Und als er dann am Kreuz hing, hat er diese Beziehung, die er mit Gott hatte, so dieses, er ist mit Gott gleich und er ist eins mit ihm, musste er hingeben, weil diese Sünde, dieser Zorn Gottes ging nicht mit Gott überein. Und dann war er so verlassen von Gott. Er war so allein in diesem Moment. Und da hing er am Kreuz und er hat gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war verlassen von Gott. Für uns, für mich und für dich. Ja, und ich möchte sagen, durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch sein Blut sind unsere Sünden vergeben. Durch sein Opfer haben wir Zugang zu ihm. Der Vorhang ist zerrissen. Das, was uns getrennt hat von der Gegenwart Gottes, ja, wo wir keinen Zugang haben, wir haben jetzt Zugang zu Gott, weil Jesus, sein Opfer, ist der Zugang zu ihm. Wir können jetzt diesen freien Zugang haben und können Gottes Gegenwart genießen. Der Gott, der heilig ist, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der dich wunderbar geformt hat, der Stürme macht, so ein Hurricane oder ein Tornado oder ein Orkan, das ist so gewaltig, oder so ein Gewitter, ja, das ist nur ein Hauch von Gottes Kraft und Herrlichkeit. Dieser heilige Gott, den dürfen wir jetzt anbeten, diesen heiligen Gott dürfen wir berühren, wir dürfen ihn anfassen, wir dürfen ihn anschauen, wir dürfen ihn erleben. Diesen heiligen Gott. Der Zugang ist frei. Wir dürfen ihn drücken, wir dürfen geliebt werden. Ja. Und er ist nur frei durch das, was Jesus für uns tat. Jedes Mal, also fast jedes Mal, wenn ich Abendmahl feiere, schließe ich einfach kurz meine Augen. Und ich sehe so ein Bild vor mir und ich sehe so, wie Christus gekreuzigt ist. Wie Jesus so am Kreuz hängt, voll mit Blut beschmiert, mit Dreck beschmiert, Risse im Fleisch, seine Wunden, diese Dornkrone auf, wie über sein Gesicht Blut läuft und wie er da hängt, sein Gesicht voller Schmerz. Und ich höre so diesen letzten Schrei. Jesus musste so leiden, er hing an diesen Nägeln und er hat so viel getragen, aber es hat sich gelohnt. Er hat deine Freiheit gesehen. Er hat das Leben gesehen. Nicht mal, dass wir getrennt sind von Gott, sondern dass wir jetzt endlich versöhnt sind mit Gott. Endlich wieder bei ihm. Dass der Teufel keine Macht mehr hat, sondern er hat den Teufel die Macht genommen. Er hat den Tod besiegt. Aber es braucht die Reaktion von uns. Es braucht deine Reaktion. Es braucht deine Hingabe und es braucht dein Opfer. Wenn wir denken, Glaube ohne Opfer, das gibt's nicht. Glaube ohne Opfer gibt's nicht. Es braucht immer ein Opfer. Und Jesus war das größte Opfer. Und jetzt sind wir dran. Ich möchte, dass du dir kurz Zeit nimmst und dass du du kannst die Augen gern schließen und dass du dich einfach mal fragst, wo kannst du Gott Opfer bringen? Ja, meistens fängt es einfach dann da an, wo wir sagen, okay Gott, ich gebe dir meine Ziele, ich gebe dir meine Entscheidungen, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir ja einfach alles, was ich bin. Das, was Gott möchte, einzig und allein, ist unser Herz. Gib Gott dein Herz. Hannah hat vor Gott alles ausgekippt. Die hat ihr Herz Gott komplett ausgeschüttet. Ihr ganzen Schmerz, ihr Leid, ihr ganzes Sein hat sie vor Gott gebracht. Bring dein Herz auch mit allem, was du bist, mit allem, was da drin ist, vor Gott. Auch jeden Zweifel, jede Anklage, jeden Scham. Ich sehe, hier sind Menschen, das sind viele, die können die Vergebung von Gott nicht annehmen. Aber ich will dir sagen, die ist vergeben. Deine Schuld ist dir vergeben. Jede Blockade ist gelöst im Namen Jesus. Die dich auffällt, in seine Nähe zu kommen, in seine Gegenwart zu kommen, in den Namen Jesus. Ich möchte dich fragen, wenn du diesen lebendigen Gott erleben möchtest, der dich liebt und diese Nähe spüren möchtest, dann treff heute doch einfach eine Entscheidung. Ich sehe Christen, die weit weggekommen sind von dieser Intimität, von dieser Beziehung. Treff du auch eine Entscheidung, neu zurück zu seinem Herz. Jesus ist hier heute Abend und er will dir begegnen. Komm zu Jesus. Ich lade dich ein, komm zu Jesus. Ich lade dich ein, deinen Schöpfer zu begegnen. Erfahre, was Gott für Pläne für dich hat. Erfahre, wie sehr Gott dich liebt. Erfahre Heilung. Erfahre Leben, echte Freiheit. Weil echte Freiheit gibt es nur bei ihm. Er ist der alleinige Gott. Ja. Keiner gleicht dem Herrn. Keiner ist so wie Jesus. Also, ich möchte euch einladen. Wenn ihr Jesus in euer Leben einladen wollt, dann kommt nach vorne. Wir haben hier Platz, ganz viel. Kommt nach vorne und gibt ihm dein Leben.